So, guten Morgen nochmal allerseits. Ja, genau. Es ist ja schon angekündigt worden, Teil 3 von Erfolgreich Glauben. Und wir sind gerade bei Hebräer 11, Vers 5 angekommen. Wir machen nur den Vers 5, mehr schaffen wir heute nicht. Ich lese ihn euch mal vor. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ist ein ganz interessanter Text, ja. Also Henoch ist entrückt worden. Und ganz viele Informationen bekommen wir hier eigentlich nicht, ja. Er hat geglaubt, ja, und er hat das Zeugnis im Herzen gehabt, dass er Gott wohlgefallen hat. Dann kann man noch mal ins Alte Testament gehen. Da sieht man auch noch ein bisschen, was ist da über Henoch geschrieben. Das lese ich euch mal vor. Aber so arg viele Infos kriegen wir da auch nicht, wer Henoch eigentlich war, was er genau gemacht hat. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methusala. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusala gezeugt hatte. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Interessant ist hier, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalem gezeugt hatte. Ja, also er war vielleicht auch eine Zeit lang gar nicht so stark mit Gott unterwegs, ja, aber irgendwie hat er Gott kennengelernt, ja, und er hat eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Und was wir hier sehen an dem Text, dass er wirklich eine gute Beziehung zu Gott gehabt haben muss. Und das sehen wir bei vielen anderen auch, ja, bei den ganzen Glaubensvätern sehen wir das. Die Schrift betont immer eins, ja, was die gemacht haben, wird zwar auch betont, aber es wird immer betont, sie wandelten vor Gott oder sie wandelten mit Gott, ja, oder sie glaubten an Gott. Da sind immer ganz viele Aussagen, ja, die irgendwo die Beziehung von diesen Erzvätern zu Gott beschreiben. Das ist ganz spannend, ja. Ich denke, man sieht so ein Stück weit daran, Henoch, ja, er hatte das Zeugnis, dass Gott Wohlgefallen an ihm hat. Das ist echt stark. Aber ich glaube nicht, dass man das an irgendeiner Leistung ausmachen kann, sondern ich glaube, das hat einfach was mit der Beziehung zu tun, ja, weil Gott ist ein Beziehungsgott. Die Beziehung zu dir ist ihm total wichtig. Nicht deine Leistung. Ja, es ist ihm wichtig, dass wir was tun auch, ja, dass wir Gutes tun, dass wir Frucht bringen. Aber das ist nicht Gottes erste Ding. Ich glaube, dass Gottes erste Ding ist, dass wir ihm glauben und dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und Henoch wusste, hatte das Zeugnis ganz klar im Herzen, Gott hat Wohlgefallen an mir. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ich habe manchmal Probleme zu glauben, dass Gott sich an mir freut, weil ich denke immer, mein Gott, da ist eine ganz hohe Latte im christlichen Glauben, ja, wie man sich so benehmen soll, ja, dass man alle Zeit in der Liebe ist. Aber wenn ich meinen Alltag so anschaue, stelle ich fest, das klappt nicht immer, ja, auch wenn ich es gerne möchte. Und ich sehe da immer so eine gewisse Differenz zwischen dem, was Gott sich vorstellt in meinem Leben und dem, was in meinem Alltag dann auch wirklich ist, ne? Aber Gott hat Wohlgefallen auch an mir und auch an dir. Und das würde ich euch heute gerne mal aus der Schrift bezeugen, wie man zu dieser inneren Überzeugung wirklich auch kommen kann, dass es so ist. Weil ich glaube, wir sind alle nicht perfekt, vermute ich jetzt mal, ja, in unserem Alltag. Ich habe euch hier mal eine Stelle aus Psalm 149, Vers 4. Ist es übrigens zu laut oder ist es okay für euch? Ist gut? Okay. Psalm 149, Vers 4. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Das finde ich schon mal stark. Er hat Wohlgefallen an seinem Volk. Jetzt sagt 1. Petrus 2, Vers 10, die ihr einst nicht Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also wir sind das Volk Gottes, ja? Durch Jesus Christus sind wir mit den Juden zusammen das Volk Gottes. Ja, und wir stehen in göttlicher Gunst, weil wir sein Volk sind, ja? Einfach weil wir es sind. Jetzt gibt es in Zephania eine ganz tolle Stelle, Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Kannst du dir vorstellen, dass Gott über dich frohlockt? mit Jubel? Ist nicht ganz einfach, ja, das zu glauben. Aber gehen wir mal weiter. Man könnte ja jetzt auch sagen, Zephania, ja, das bezieht sich halt auf die Zukunft im Himmel, wenn dann alles perfekt ist, alles ist Paletti, wir haben keine Sünde mehr, wir machen alles perfekt, ja, wir sind in der vollkommenen Liebe. Aber wenn ich jetzt 2. Korinther 1,20 zum Beispiel mal nehme, denn so viele der Verheißungen Gottes sind in ihm, ist das Ja und das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Das heißt, alle Verheißungen, die gelten jetzt schon durch Jesus Christus für uns. Auch wenn im Himmel sich erst alles komplett vollenden wird, ja, können wir jetzt schon die Verheißung nehmen, dass Gott Freude an uns hat. Gott ist ein Gott, der hat Gefühle. Der hat eine große Gefühlspalette. Natürlich kann er auch Zorn haben, ja, diese negativen Gefühle, aber er hat auch Gefühle der Begeisterung, der Freude, ja, genauso wie du. Weil Gott hat uns geschaffen und wir sind ihm ähnlich. Also hat er auch unsere Gefühlspalette und darüber hinaus, ja. Und Gott, manche Menschen denken, Gott ist so der Richter, ja. Der guckt immer ganz genau wie so ein Polizist, was machst du gerade falsch? Wärst du gerade in der 30er-Zone, auch genau 30, sonst stelle ich meinen Blitzer auf und dann bist du fällig. Und das macht Gott gar nicht, ja. Gott ist nicht der Richter über uns, ja. Das ist er nicht. Gott möchte unser liebender Vater sein und nicht unser Richter, der andauernd guckt, was wir so falsch machen. Und dann sagt dieser Zephania-Vers, das finde ich auch spannend, ja, wo Gott da jubelt, sagt er ja auch, Gott schweigt in seiner Liebe. Gott richtet oder klagt eben nicht mehr an, ja. Er schweigt in der Liebe. Jetzt gibt's im 1. Petrus 4, Vers 8 einen ähnlichen Vers. Vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also wir sind aufgefordert, einander zu lieben. Und dann kannst du Fünfe beim anderen mal gerade sein lassen, ja. Der macht nicht alles richtig, der nervt dich auch ab und zu mal, der andere, der Mitbruder, ja. Aber weißt du, er fordert uns auf, der Petrus zu lieben. Und wo wir lieben, sind die Sünden bedeckt. Da schaust du jetzt nicht auf das, was läuft falsch beim Bruder, sondern du kannst den Bruder wertschätzen, ja, weil du ihn liebst. Und wenn wir schon dazu aufgerufen sind, zu lieben, jetzt stellt euch mal Gott vor, wie der liebt, ja. Der liebt ja in einer ganz anderen Qualität, wie wir das können, ja. Gott ist Liebe, sagt die Bibel, ja. Und wenn Gott uns so sehr liebt, glaubt ihr, er schaut da auf unsere ganzen Fehler so herab? Klar will er uns verändern, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Er schaut nicht als allererstes auf unsere Fehler, ja. Er schaut einfach auf uns, ja, dass er uns liebt, ja. Und das steht im Vordergrund in der Beziehung, die wir zu ihm haben können. Ich möchte dennoch noch mal kurz ins Alte Testament gehen, um das noch mal herauszustellen mit diesen Fehlern, ja. Es gab ja den Tempel damals. Eine Zeit lang ist Gott in der Wolkensäule mit dem Volk gewandert, ja, durch die Wüste und so, das kennt ihr. Aber irgendwann hat Salomo ja mal diesen Tempel gebaut, ja, und dieser Tempel hat einen Vorhof gehabt und verschiedene andere Räume und Örtlichkeiten. Und es gab irgendwo, ganz hinten gab es das Allerheiligste. Und Gott hat gesagt, er wohnt im Allerheiligsten. Und da durfte niemand einfach hineinlaufen, keinesfalls, ja. Einmal im Jahr durfte ein, der hohe Priester, den sie da gewählt hatten, ein einziger durfte da rein, einmal im Jahr zu Yom Kippur, zum Versöhnungsfest. Und der durfte dann mit Gott reden, von Angesicht zu Angesicht. Gott hat gesagt, seine Gegenwart ist im Allerheiligsten jetzt. Das ist sein Wohnort, ja. Da waren die 10 Gebote, ja. Da war die Bundeslade und da war Gott. Und jetzt stellt euch mal vor, nur dort einmal im Jahr durfte der hohe Priester da rein, ja. Und er hat Opfer bringen müssen. Da gab es große Regeln, was für Opfer gebracht werden müssen, dass er rein ist, dass er heilig ist, weil Gott nur Gemeinschaft haben kann mit Leuten, die heilig sind. Deswegen war das ein großer Aufwand, da reingehen zu dürfen überhaupt. Und er hatte auch eine ganz besondere Kleiderordnung, ja. Es wurde genau vorgeschrieben, was der anhaben musste. Und es war übrigens nicht ein schwarzer Talar, der war sehr bunt bekleidet, ja. Gott ist kreativ. Gott liebt Kreativität, Gott liebt Buntes und Vielfalt, ja. Aber wisst ihr, wenn das so heilig ist, Gott nah sein zu dürfen. Wie krass ist Pfingsten, ja, wo ich euch letzte Woche erzählt habe, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt, in uns wohnt. Gott selber wohnt in uns. Überlegt mal, ja. Wir müssen ganz heilig sein, ja. Durch das Blut Christi sind wir heilig, ja. Sieht er nicht unsere Schuld, ja. Und deswegen kann er uns überhaupt so nah sein. Weil er kann nur Kontakt mit uns haben, wenn wir rein, wenn wir heilig sind. Weil er selbst heilig ist. Und wir sind geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ist das nicht was total Besonderes? Deswegen kann er gar nicht als erstes unsere Sünden, unsere Fehler sehen, sondern er sieht das Blut Jesu Christi, ja, dass wir gereinigt sind. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist doch stark, oder? Jetzt möchte ich euch ein paar andere Bilder zeigen, warum Gott wirklich Freude an uns hat, warum er jubelt, warum er begeistert ist über dich, ja, warum du das echt annehmen darfst, jeden Tag. Und ich habe da so mehrere Bilder gefunden. Einmal habe ich mir überlegt, ihr seid ja alle verheiratet, ne? Da wart ihr hoffentlich alle mal verliebt, ja? Und, und wenn du verliebt bist, ja, dann siehst du ja dein Gegenüber, deinen Partner, nur mit einer rosaroten Brille, ja? Du siehst ja nicht die Fehler, was der alle falsch macht und dass er vielleicht da gar nicht so schön aussieht, aber für dich ist das der Schönste überhaupt oder die Schönste überhaupt, ja? Und Liebe macht blind ein Stück weit, sagt man, ja? Jetzt überlegt euch mal, wie sehr, wenn Gott uns liebt, ja? Der liebt uns noch viel mehr und das steht für ihn so im Vordergrund. Nicht unsere Fehler stehen im Vordergrund, sondern die Liebe zu uns. Wenn wir schon so verliebt sein können. Natürlich, irgendwann stellst du wahrscheinlich fest, dein ach so geliebtes Schätzchen hat doch so seine Macken und Fehler, ja. Und die sieht Gott bei uns auch, ja. Er weiß das, dass wir Fehler haben, aber er schaut da nicht als erstes drauf. Und er möchte uns verändern, ja. Versuch du nicht, deinen Partner zu verändern. Das funktioniert meistens nicht. Gott wird das tun in seiner Liebe. Und das ist einfach eine starke Sache. Natürlich ist es was anderes, wenn du bewusst an Sünde festhältst, ja. Ganz klar, man kann auch den Heiligen Geist betrüben, ja. Gott hat auch negative Gefühle, kann betrübt sein, zum Beispiel, sagt die Bibel. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Wir sollten uns helfen lassen von Gott, uns verändern zu lassen, aber ganz ohne Druck, weil du total geliebt und angenommen bist. Das ist eine ganz andere Nummer dann, wenn du dich dann mit seiner Kraft verändern darfst. Oder was mir auch kam, ja, wie ist es denn, eure Enkelkinder, ihr habt, viele von euch haben Enkelkinder oder auch Kinder noch, ja, wenn ihr etwas jünger seid, habt ihr noch Kinder zu Hause und wir lieben unsere Kinder. Und ich denke auch unsere Enkelkinder, ja. Ich habe noch keine, vielleicht kommen noch welche. Aber wir lieben die, ja. Und die sind nicht perfekt, oder? Die machen auch Unsinn und die machen blöde Sachen. Aber trotzdem, du hast einfach Liebe für sie, ja. Klar musst du sie auch mal erziehen und ermahnen, ja, das gehört dazu. Aber du liebst sie doch total. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt von hinten. Das ist ein Bild aus dem Kindergarten von irgendeinem meiner Jungs. Es ist sehr krackelig, ja. Es ist nicht besonders, naja, ich sag mal so, nicht besonders schön. Aber wenn die mir so ein Bild nach Hause gebracht haben, habe ich gesagt, oh, hast du das toll gemacht, genial. Ich wusste immer, sie werden keinen Rembrandt, sie werden auch nicht irgendein berühmter Maler, kein Van Gogh, ja. Aber man lobt sie für das, was sie tun, oder? Einfach als Wertschätzung, ja. Wie sehr liebt Gott uns, wenn wir etwas tun? Wie sehr wertschätzt er, wenn wir etwas für ihn tun, ja? Zum Beispiel der Lobpreis, der war echt nicht perfekt, ja? Aber das ist gar nicht schlimm, ja? Wir waren mit dem Herzen dabei, wir waren, glaube ich, berührt. Also ich war berührt vom Lobpreis. Der war echt stark, ja? Gott war da. Und das ist, was zählt, ja? Dass wir was für Gott tun. Es muss nicht perfekt sein. Und Gott wertschätzt das total. Ein anderes Bild ist die Braut. Jetzt kann man sagen, na ja, die Braut, wir heiraten erst, die Gemeinde ist ja die Braut Christi, ne? Und die Hochzeit findet erst im Himmel statt. Aber ich lese euch mal was aus 2. Korinther 11, 2 vor. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Also wir sind verlobt, ja. Bevor du heiratest, bist du verlobt, ja. Wir haben uns Gott geweiht und wenn du dich Gott geweiht hast, gehörst du zur Braut Christi, ja. Ob Männern oder Weibern spielt in dem Fall keine Rolle, ja. Du gehörst zur Braut. Und glaubt ihr nicht, dass Jesus sich auf seine Braut freut? Hast du dich damals auf deine Braut gefreut, als du dann heiraten durftest? Ich glaube schon. Ne? Das sind so Bilder. Ich denke, wenn wir schon Liebe haben, uns freuen, wie sehr freut sich erst Gott, der vollkommen liebt. Und dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Und zwar das Hohelied. Ich weiß nicht, ob ihr es alle kennt. Ja, das Hohelied, das ist so ein, im Prinzip, da wird so die Liebe zwischen zwei Menschen beschrieben, ja, die eben auch, ich denke, weiß nicht, ob sie, ja, egal, auf jeden Fall wird da eine Liebe beschrieben zwischen Mann und Frau. Und all die Jahrhunderte lang wurde das gemünzt auf Gott und seine Gemeinde, ja, die Juden haben das so gesehen, ja, das ist Gottes Liebe zu seiner Gemeinde, ja, und auch die Christen haben das jahrelang so gedeutet, ja, das ist die Liebe Gottes oder die Liebe Jesu Christi für seine Braut. Und da würde ich euch mal was vorlesen. Ich fand es echt spannend, was ich da herausgefunden habe. Hohelied 4, Vers 7. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Das sagt er, ja. Seine Freundin hat keinen Makel. Also er ist total verliebt, ja. Total verknallt, ja. Er sieht die Fehler nicht. Jetzt passt aber mal auf. Jetzt lese ich euch mal die Makel vor, die die Frau alle hatte, ja. Die war nämlich gar nicht so perfekt. Das, was ich euch jetzt gesagt habe, dass die keinen Makel hat, das war in Hohelied 4,7. Aber vorher schon, das muss er gewusst haben, ja. In 1, 5 bis 6 zum Beispiel steht, dass die dunkle Haut hatte. Und die wurde gemobbt, ja, mit der dunklen Haut. Dunkle Haut zu haben, ja, das hieß früher, auch bei uns im Mittelalter, das hieß, du bist ein einfacher Arbeiter, du musst irgendwo in der prallen Sonne arbeiten, deswegen bist du schwarz gebräunt von der Sonne, ja. Und das ist gesellschaftlich eher ein Makel, ja. Das heißt, du kommst aus einer unteren Schicht und sie beschreibt das dann auch, ja, dass sie sich ein bisschen gemobbt fühlt. Ihre Brüder schicken sie in einen fremden Weinberg. Sie hat noch nicht mal an ihrem eigenen Weinberg arbeiten dürfen. Sie musste irgendwo anders hin, ja. Wahrscheinlich sollte sie Geld für die Familie verdienen und musste in einen fremden Weinberg und musste da wirklich schuften in der Sonne. Und sie beschreibt das dann auch, ja. Sie fühlt sich nicht so wohl, weil sie schwarz gebräunt ist. Und sie sagt, ja, sie kann aber nichts dafür, weil sie eben arbeiten muss in der prallen Sonne am Weinberg. Und trotzdem, vielleicht geht es dir ja auch so, ja. Du bist nicht perfekt, du siehst nicht perfekt aus, du bist älter geworden, in die Jahre gekommen, ja. Du bist nicht mehr 20 vielleicht, du hast schon ein paar Falten. Und trotzdem sagt der Bräutigam zu dir, du bist ganz schön, meine Geliebte. Ja, ich sehe dich als eine ganz schöne an, ja. Du behältst deinen Wert, ja. Auch wenn du, vielleicht bist du zu dick, vielleicht zu dünn, ja. Egal, du bist schön in meinen Augen, ja. Und das ist, was zählt, ja. Gott findet dich schön trotz Makel. Das nächste, was sie sich geleistet hat, die Frau, der Bräutigam hat an der Tür geklopft, müsst ihr euch mal vorstellen. In der Nacht hat der geklopft, ja. Und die hat nicht aufgemacht. Hör mal, die war zu faul, könnt ihr euch das vorstellen? Schreibt die Bibel. Die Bibel, die sagt Dinge, ja, einfach so. Die Bibel ist total ehrlich, ja. Ist ein ganz ehrliches Buch. Die redet aus dem Leben, ja. Sie sagt, ihre Füße sind schon gewaschen, sie ist jetzt in ihrem warmen, schnuckligen Bettchen, so ungefähr, und sie kann nicht aufstehen, weil ihre Füße sonst wieder staubig werden. Und der klopft da und sie macht nicht auf. Und später bereut sie es, ja. Dann sucht sie ihn überall. Aber sie findet ihn nicht, ja. Sie wird dann noch geschlagen von den Wächtern, weil sie da in der Nacht alleine rumrennt. Und trotzdem, ja, vielleicht bist du manchmal auch so drauf, ja. Er klopft, er klopft, er will mit dir Gemeinschaft haben und du hast keine Zeit, ja. Du hast irgendwelche Ausreden, du bist vielleicht auch manchmal bequem, ich bin manchmal bequem. Und trotzdem, ja, sagt er, ganz schön bist du meine Freundin. Ohne Makel. Ja, er sieht unsere Makel, ja, er will uns verändern, aber in der Beziehung hängen die Makel am Kreuz. Und aus dieser Liebe heraus kannst du dich viel einfacher verändern, weil du keinen Druck hast. Und das nächste Ding, was er sich geleistet hat, das ist ein Hohelied 1,7. Da muss man sagen, da hat sie Angst vor Ablehnung gehabt. Der Bräutigam hat sie eingeladen, ja. Der hat sie eingeladen, hat gesagt, du. Komm doch in meinen Weinberg um die Mittagszeit. Ja, vielleicht wollten sie zusammen festbahnen oder irgend sowas, ja? Und dann gibt sie ihm zur Antwort: Nee, das mache ich nicht. Ich komme nicht. Ich will doch, lauf doch da nicht rum wie so eine Verschleierte unter fremden Leuten. Das mache ich nicht. müsste wissen, das verschleiert sein. Ich vermute mal, sie musste verschleiert sein, ja, als Frau. Aber wenn du in so ein fremdes Gebiet gehst und bist verschleiert, kannst du auch mit einer Prostituierten verwechselt werden, weil die haben das auch gemacht, ja, um Geld zu verdienen und Männer zu finden, ja. Und sie hat sich da absolut nicht wohlgefühlt. Sie wollte das nicht. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, ja, dass du denkst, du gehörst nicht dazu, ja, du fühlst dich unwohl. Aber später erklärt der Bräutigam, du, ich lade dich von Herzen ein, du gehörst dazu, du brauchst keine Angst haben vor Ablehnung. Und trotzdem sagt er wieder ganz schön, bist du meine Freundin und kein Makel ist an dir. Und dann hat er ganz viele andere schöne Verse, die er da noch bringt. Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig. Der Bräutigam sehnt sich nach Nähe mit uns. Ist doch ein total schönes Bild, oder? Du musst nicht stille Zeit machen, du musst nicht beten, sondern du kommst zu jemandem, der mit liebenden Armen offen dasteht, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Das ist doch echt stark, oder? 6,4. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtbar wie Kriegsscharen. Ja, das ist ein Ausdruck von tiefer Bewunderung, von tiefer Anerkennung und Wertschätzung. Der Epheserbrief schreibt ein bisschen was Ähnliches. Epheser 5, 25 bis 27, ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Christus liebt seine Gemeinde wie ein Bräutigam, seine Braut. Er reinigt und heiligt sie, um sie sich herrlich darzustellen. Also es geht nicht um die Perfektion in deinem Leben, sondern es geht einfach darum, erstmal zu ihm zu gehören und in Beziehung mit ihm zu stehen, wie mit einem guten Freund. Ja, wer glauben kann, dass Gott sich an ihm freut, das hat ganz viele schöne Auswirkungen in unserem Leben auch. Erstmal verändert es dein Gottesbild, dass Gott nicht der strafende Gott über dich ist, der nach deinen Fehlern sucht, ja, der Leistung von dir fordert, ja. Unsere Gottesbilder sind manchmal völlig falsch geprägt, ja. Selbst wenn unsere Eltern super, super fromm waren, dennoch vermitteln sie uns nicht das perfekte Gottesbild. Und diese Liebe, die Gott hat, die kann niemand, ich glaube, niemand so darstellen, wie wir müssen in die Bibel schauen, um das zu verstehen. Ja, wir müssen in Beziehung zu Gott zu sein, um seine Liebe wirklich zu verstehen. Und manchmal müssen wir unser Gottesbild auch verändern lassen. Und sowas verändert natürlich unser Gottesbild, wenn du glaubst, dass er sich über dich freut. Und weißt du, das musst du mal als Übung machen, wenn du nächste Woche mal in ein Fettnäpfchen trittst, ganz bewusst zu sagen, ja, auch wenn du wirklich irgendwas gemacht hast, was nicht gerade so christlich ist, und Gott hat trotzdem Freude an mir. Und dann wirst du feststellen, wie leicht du auch deine Fehler zugeben kannst, ja. Du brauchst sie nicht unter den Teppich kehren, die Fehler, ja, sondern du kannst sie ans Licht bringen, zu Gott bringen, ja. Und wenn da Licht drauf scheint von Gott, dann verschwinden deine Sünden viel schneller, als wenn du das irgendwie unterm Teppich kehrst und keiner darf das wissen. Nein, vor Gott, Gott weiß eh alles, ja. Und wenn wir das ihm bringen, und dann können wir es ihm bringen, weil wir ja total geborgen in ihm sind, ja. Er jubelt über uns, er hat Wohlgefallen an uns, ja, trotz Fehler. Und dann fällt das viel, viel einfacher. Ja, es verändert auch dein Selbstbild, wie du über dich selber denkst, ja, wenn da jemand ist, der dich so liebt, wie du bist, ja, mit deinen Fehlern, gerade auch mit deinen Fehlern, ja, weil wenn es perfekt ist, ist es immer einfach zu glauben. Aber wenn du eben feststellst, du bist nicht so perfekt und das wirst du dann auch immer wieder mitkriegen, dann trotzdem zu sagen, wow, Gott hat trotzdem Freude an mir. Dann kannst du loslassen, dann kannst du mal durchatmen, dann kannst du mal irgendwie innerlich deine Füße hochlegen und sagen, okay, mit Gottes Hilfe, er wird mir helfen, auch Dinge zu verändern. Und wenn ich noch 5-mal falle, es ist gar kein Problem. Ich falle in die liebenden Hände Gottes, nicht in die strafenden Hände. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn die Welt dir wankt und die ganzen Kriege, ja jetzt auch Iran, das tut uns echt leid, dass ihr im Iran da jetzt auch noch diesen Krieg habt, trotzdem, ja, da ist ein liebender Gott, der sich kümmert. Und wenn du betest, dann kannst du ihm vertrauen und dann kannst du ein Stück weit loslassen. Und du kannst irgendwo Frieden haben, ja. Wo andere nur vielleicht Angst haben, Panik haben, kannst du ein Stück weit lernen, das ist vielleicht auch ein Lernprozess, wirklich loszulassen, weil Gott immer noch in Kontrolle ist über dich und auch über deine Familie. Und manchmal führt Leid auch zur Umkehr. Das muss man einfach immer im Hinterkopf haben. Manchmal führt Leid dazu, dass man zu Gott auch ruft und dass man vielleicht auch nochmal ganz neu zu Allah, auch wenn man zu Allah ruft, ja, kann Gott Menschen begegnen, dass sie erkennen, es ist Jesus Christus, der gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Das passiert immer wieder, gerade auch in der muslimischen Welt. Dann gibt's einen schönen Vers, ja. Dein Wert, dein Selbstwertgefühl hängt also nicht an deiner Leistung, an deiner perfekten Performance. Psalm 139, 13b bis 14. Du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Das ist auch eine tolle Sache, ja. Gott hat dich gemacht, er hat dich einfach wunderbar gemacht, ohne irgendein Zutun deiner selbst. Und du musst dich auch nicht ständig selbst kritisieren, ja. Das muss man, ich mache das auch immer oft. Es ist gut, sich zu reflektieren und zu gucken, wo kann ich vielleicht was verbessern, aber dann immer im Zusammenhang mit Gott, mit dieser göttlichen Kraft, die dir helfen möchte, Dinge zu verändern. Und ich habe gestern, aber das kann ich jetzt nicht erzählen, habe ich da was erlebt in der Richtung, das war einfach nur stark. Und dann kann man auch ein bisschen mehr Geduld mit sich selber haben und auch mit anderen, ne? Die sich auch nicht so schnell perfekt verändern. Das dauert manchmal auch. Ja, du kannst Freude im Alltag haben, auch wenn andere, wenn Hektik an dir nagen will, nörgelnde Menschen, wenn Menschen dich unter Leistungsdruck setzen wollen, was du jetzt alles noch schaffen musst und sollst, da kannst du innerlich einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, ich brauche mich da nicht so stressen, sondern Gott hat Freude an dem, was ich jetzt hier mache und er ist einfach da, ja, und ich arbeite einfach, sage ich mal, ich arbeite nicht vor meinen Kollegen, dass ich da alles richtig mache, sondern ich arbeite mit einem göttlichen, liebenden Blick, ja, und mit dieser göttliche, liebende, wohlwollende Blick mir gegenüber, ja, der schenkt mir eine gewisse Relaxedheit, ja, so dass ich natürlich zügig arbeiten muss, wenn viel zu tun ist, aber nicht in dieser Hektik, in diesem Druck, ja, und dieser Druck, der kann gehen, wenn du weißt, da sind wohlwollende Augen aus dem Himmel schauen auf dich, ja. Das ist einfach dann ganz anders. Gottes Freude über dich ist wie der innere Boden, auf dem Freiheit, Frieden und Liebe wachsen können. Ja, ich bin durch mit der Predigt. Ich wiederhole es nochmal ganz, ganz kurz, ja, und gebe euch noch ein Beispiel, was ich sehr eindrücklich fand. Henoch wurde entrückt. Und ich denke, es liegt nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund der Beziehung, die er zu Gott hatte. Ja. Und er wusste, dass er Gott wohlgefallen hat. Das ist was Starkes. Ihr kennt wahrscheinlich alle Mutter Teresa, ja. Mutter Teresa hat ja in Kalkutta gearbeitet, unter ganz, ganz armen Leuten. Also, die hat wirklich alles gegeben, ja. Und trotzdem, am Ende ihres Lebens, und wisst ihr, man kann ja sagen, die hat unglaublich viel geleistet, oder? Also ich glaube, wir alle zusammen haben nicht so viel geleistet, wahrscheinlich wie die Mutter Teresa, ja. Und trotzdem hat sie am Ende ihres Lebens dermaßen Probleme bekommen, dass Gottes Wohlgefallen auf ihr ruht. Da hat die völlige Probleme gehabt. Die hat mit Verdammnis zu kämpfen gehabt, ganz, ganz schlimme innere Kämpfe hatte die Frau, ja, es tut einem echt leid, die ist so angegriffen worden vom Feind, ja, weil sie natürlich auch viel gemacht hat. Und sie hat diese innere Gewissheit nicht gehabt, dass sie angenommen ist bei Gott, eben einfach aus Gnade, ja, und weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Die hat das nicht mehr klar gehabt, ja, die hat da Seelsorge genommen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es letztendlich, dass sie dann im Frieden gestorben ist. Davon gehe ich jetzt mal aus, aber ich habe gedacht, das ist so ein Beispiel dafür. Weißt du, du kannst wahnsinnig viel leisten und trotzdem kannst du ein Problem damit haben, dass du bei Gott angenommen hast, bist, ja, weil es nicht mit unserer Leistung zu tun hat, weil wir uns natürlich die, ich sage mal, das ewige Leben und die Liebe Gottes nicht verdienen können und auch nicht dürfen. Das will Gott nicht. Jesus Christus hat es für uns verdient am Kreuz. Ja, er hat uns dieses Wohlwollen Gottes verschafft. Und selbst im Alten Testament hat schon das Wohlwollen auf Gott, auf das Volk Gottes geruht. Wie viel mehr denn dann im Neuen Testament, wo Jesus Christus dann ja wirklich ans Kreuz gegangen ist und das alles vollbracht hat für uns und alle Makel, alle Sünde entmachtet hat. Ja, dann habe ich euch verschiedene Bilder gezeigt, ja, wie ein Vater über sein Kind stolz ist und sich freut, ja, wie viel mehr freut sich Gott, ja. Oder ein Verliebter, der so verliebt ist in seine zukünftige, wie viel mehr liebt Gott und bedeckt unsere Sünden. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott selbst ist uns total nahe, ja. Es liegt an uns, wie nah wir ihm sein wollen. Dann habe ich euch zum Schluss, das würde ich euch jetzt noch vorlesen, dann sind wir fertig. Könnt ihr noch ein paar Sätzchen? Hohelied 1,15. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben. Er betont einfach deine Schönheit. Schön bist du, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem. Dann kommt die Einzigartigkeit herüber. Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Und jetzt kommt was ganz Schönes, das finde ich wirklich überwältigend. Also, du hast mein Herz erobert, ja. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, liebe Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen deiner Blicke. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut. Ja? Wie sehr hat er sich vielleicht heute Morgen echt an den Lobpreis erfreut, wo du das von ganzem Herzen gesungen hast. Und dann eben, du bist ohne Makel, das habe ich euch vorhin schon ein paar Mal vorgelesen. Du bist ganz schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und dann geht es da weiter, ich begehre deine Nähe. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Ja, hab Gemeinschaft mit mir, lass dich umarmen von mir. Und dann vergleicht er seine Braut mit Edelstein, mit Parfüms, mit königlichen Bildern. Ja, ich bringe euch jetzt nur eins. Wende deine Augen von mir, denn sie überwältigen mich. Und dann kommt die detaillierte Beschreibung. Ja, du bist kostbar wie Juwelen, ja, schöner als Palmen, besser als der berauschende Wein, ja, schöner als die verschiedenen Düfte der Lilien. Lasst es einfach auf euch wirken, nehmt es einfach mal mit. Ich glaube, ich weiß, es gibt auch Predigen, die wichtig sind, dass wir Veränderung erleben, ja, aber ich glaube, Gott ermutigt uns auch wirklich erstmal zu glauben, dass wir total angenommen, geliebt sind. Und das ist, sage ich mal, die Basis für alles Weitere, was uns dann viel, viel einfacher fällt. Ich würde noch kurz beten zum Schluss.